Der Sachbücher präsentiert der heutige Büchermarkt über die kulturelle Verabredung, was als gesund und was als krank gilt, und zunächst über den Zusammenhang der Architektur mit den Machtsystemen im 20. Jahrhundert. Der Berliner Religionsphilosoph Klaus Heinrich wurde seit den 1970er Jahren durch seine fachübergreifenden Vorlesungen über Mythologie und Religion, Philosophie und Psychoanalyse, bildende Kunst und Literatur bekannt. Viele dieser Vorlesungen sind seit den 80er Jahren peu à peu vom Frankfurter Stromfeld Verlag ediert worden. Den Verlagen Stromfeld und Arch Plus ist zu verdanken, dass nun die beachtlichen Vorlesungen Heinrichs zur Architekturgeschichte hinzugekommen sind. Seine zwischen 1978 und 1980 an der Berliner Freien Universität gehaltenen Vorträge kreisen um das politisch prekäre Verhältnis Karl Friedrich Schinkels und seinem Klassizismus mit Albert Speers Architektur der Machtinszenierung. Klaus Englert stellt uns das Buch von Heinrichs mit dem Titel Dahlemmer Vorlesungen, Karl Friedrich Schinkel, Albert Speer, eine architektonische Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus nun vor.
Der Religionswissenschaftler Klaus Heinrich war in den 70er Jahren einer der intellektuellen Fixsterne der alten Bundesrepublik. Er hielt seine Vorlesungen im zweigeteilten Berlin an jener Freien Universität, die er als junger Student 1947 mit dem Modell völliger Selbstbestimmung mitbegründet hatte. Mit Klaus Heinrich stand den Studenten in den aufgewühlten 70er Jahren ein Enzyklopäde alter Schule gegenüber. Ein Gelehrter, der an der ehemaligen Berliner Friedrich-Wilhelms-Universität Philosophie, Theologie, Soziologie, Kunstgeschichte und Rechtswissenschaften studiert hatte. Zu seinen interdisziplinären Vorlesungen kam 1978 auch noch die Architektur hinzu. Heinrich las über Karl Friedrich Schinkel, Albert Speer, eine architektonische Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus. Viele Studenten aus der Schinkelstadt Berlin dürften den Vergleich als abenteuerlich empfunden haben. Tatsächlich war er gut begründet. Rein architekturgeschichtlich wäre das Vorhaben schnell an seine Grenzen gekommen. Doch Heinrich interessierte sich nicht ausschließlich für die Fachgeschichte. Lieber machte er den Hörern deutlich, wo seine Vorbilder zu suchen sind. Bei Adornos und Horkheimers Dialektik der Aufklärung und Sigmund Freuds Psychoanalyse. Den Herausgebern der Vorlesungsreihe erklärte der 87-jährige Emeritus kürzlich:
Die kollektive Verdrängung war das große Thema der Zeit. Die kollektive Verdrängung an den Universitäten war mein spezifisches Thema. Und das zeigt zugleich, warum mir die Psychoanalyse so wichtig gewesen ist. Ohne sie hätte ich Philosophie, so wie sie gelehrt wurde, nicht gut weiterstudieren können, denn ich wollte immer Aufklärer sein und nicht Mystagoge. Erst die Psychoanalyse erlaubte es mir, die kollektive Verdrängung einzubeziehen, während die klassische Philosophie versucht, sich über alle Zweideutigkeiten des realen Lebens zu erheben.
Klaus Heinrich griff in seiner langjährigen Lehrtätigkeit niemals auf vorgefertigte Manuskripte zurück. Seine legendären Vorlesungen, die von der Aura des Genialischen umgeben waren, trug er ausnahmslos in freier Rede vor. Für Außenstehende war die Faszination kaum nachvollziehbar, weil der Meister, abgesehen von seinen frühen akademischen Jahren, nur sehr wenig publizierte. Doch zum Glück gab es einige Studenten, die den wissenschaftlichen Rang des Gehörten schnell erkannten und, bewaffnet mit schweren Kassettenrekordern, dem Professor am Rockschoß hingen. Schließlich gab es auch den kleinen, ehrenwerten Stromfeld Verlag, der sich der umständlichen Transkriptionsmühen unterzog. Auf diese Weise entstanden in den letzten 30 Jahren 7 Bände von den sogenannten Dahlemmer Vorlesungen. Hinzugekommen sind in diesem Jahr die Schinkel- und Speer-Vorlesungen in Kooperation mit dem ebenfalls kleinen Berliner Arch Plus Verlag. Die Vermutung liegt nahe, dass die zwischen 1978 und 1980 gehaltenen Vorlesungen dem heutigen Leser leicht angestaubt vorkommen. Das Gegenteil trifft zu. Klaus Heinrich wirft auf die beiden Berliner Großarchitekten des 19. und 20. Jahrhunderts einen frischen Blick, der sowohl ihre scharfen Unterschiede als auch Gemeinsamkeiten enthüllt. In der ersten Vorlesung skizziert der Religionswissenschaftler den programmatischen Leitfaden.
Die These von der Willfährigkeit des Klassizismus ist nicht gegen den Klassizismus gerichtet, sondern dient dazu, die Differenzen herauszuarbeiten, warum zum Beispiel Schinkels Bauten uns heute noch Wohlbehagen bereiten und zugleich die Verwendung von Elementen solcher Bauten für Veranstaltungen, die von einem solchen Wohlbehagen nichts mehr wissen, uns bis heute erschrecken lassen.
Klaus Heinrich erzählt, wie Speer und Hitler einmal Florenz besuchten und der Führer von der Renaissance-Architektur tief beeindruckt war. Albert Speer verstand diese Schwärmerei offenbar falsch und las daraus auch eine Vorliebe zum preußischen Klassizismus heraus. Aus diesem Grund schenkte er Hitler bei nächster Gelegenheit ein Buch über den klassizistischen Architekten Friedrich Gilli. Doch Hitlers Reaktion blieb aus. Erst später wurde Albert Speer klar, dass Hitlers Liebe zur Architektur auf einem groben Missverständnis beruhte. Denn am Klassizismus liebte er, wie der ehemalige Generalbauinspektor Speer in sein Tagebuch schrieb, streng genommen die Möglichkeit zur Monumentalität. Wenn Hitler, so mutmaßte der Architekt, den Berliner Dom erblickte, imaginierte er vor seinem geistigen Auge bereits die große Halle für die Nord-Süd-Achse, das Zentrum der neuen Hauptstadt Germania. Klaus Heinrich betont klar die nicht zu leugnende Ambivalenz des Klassizismus. Diese Ambivalenz und zudem das Stimmungsvolle der Architektur ausgelöscht zu haben, das ist Heinrichs zentraler Vorwurf an Albert Speer.
Niemals gibt Schinkel sich mit dem, was er hat, zufrieden. Er verändert es so, dass etwas sichtbar wird, das vorher nicht sichtbar war. Etwas, das zur gleichen Zeit mit der Vergangenheit und mit seinen Zukunftsutopien verbunden ist. Die Utopie einer Stadt nämlich, in der man von Perspektive zu Perspektive wandelt und sich bei der Betrachtung der Bauten, die teils alt, teils unerhört neu dastehen und das flimmernde Licht von ganz woanders transportieren, auch ein bisschen klar wird über die Geschichte der Gattung, die man selber transportiert. Die Utopie einer Stadt, in der man versucht, möglichst friedliche Lösungen zu finden und mit Widersprüchen umzugehen. Das alles ist in der Speerschen Architektur nicht mehr vorhanden. Die multiperspektivische Sicht, die Mehrdeutigkeit ist ausgelöscht. Das Wandeln von Perspektive zu Perspektive wird durch das Marschieren ersetzt.
Speers Architekturverständnis ist eine rückhaltlose Instrumentalisierung des Klassizismus. Das Aufmarschgebiet der Nord-Süd-Achse, die Monumentalbauten von Reichskanzlei, Deutschem Stadion und Reichsparteitagsgelände, von Klaus Heinrich sehr erhellend analysiert, verfehlen nicht ihre Wirkung auf die Stadtbewohner. Sie prägen sich ein als technologische Drohgebärde und archaisierende Monumentalität. Der Einzelne fühlt sich nur noch als Staubkorn, ausgeliefert den Marschkolonnen auf den axial erweiterten Straßen. Die Volkshalle, von Hitler eigenhändig skizziert und von Speer entworfen, besaß nur einen einzigen Zweck. Jedes Individuum sollte unter dem riesigen Gewölbe auf der Stelle zerschmettert werden. Klaus Heinrichs Vorlesungen verbinden bisweilen Architektur und Mentalitätsgeschichte. Das wird deutlich, wenn er auf Speers Lehrer Heinrich Tessenow eingeht und dabei sein bekanntes Festspielhaus für Dresden-Hellerau als Mahnmal einer vergangenen Welt interpretiert, einer antistädtischen und kontrollsüchtigen Welt. Die Verweigerung der Moderne, bekennt Albert Speer, habe ihn zu Tessenow und eben nicht zu Gropius und Mies van der Rohe geführt, schließlich in die Arme Adolf Hitlers.
In Hitler sah ich vor allem anderen den Bewahrer der Welt des 19. Jahrhunderts gegen jene beunruhigende großstädtische Welt, die ich als unser aller Zukunft fürchtete. Durch ihn erst habe ich eine gesteigerte Identität erfahren.
Der Religionswissenschaftler Klaus Heinrich spitzt die Weltsicht Speers, seinen Blick auf die vermeintlich geschlossene Welt des 19. Jahrhunderts, weiter zu, indem er einen Gewährsmann zitiert, der anfangs Mitläufer, später Antipode und innerer Emigrant war. Er beruft sich auf Gottfried Benz' 1933 erschienenen Aufsatz »Dorische Welt«, eine Untersuchung über die Beziehung von Kunst und Macht. Wer den Aufsatz im Dritten Reich zwischen den Zeilen gelesen hatte, verstand sehr gut. Nicht allein die beschriebene dorische Welt des antiken Sparta mit ihrer martialischen Lageratmosphäre, Männerliebe und Fremdenhass wurde zum Lager. Klaus Heinrich liest das hellsichtige Dokument als Analyse einer heraufziehenden Topographie des Schreckens. Von der Stadt zum militarisierten Lager geworden ist der Weg nicht weit zum Konzentrationslager.
Die Monumentalarchitektur im Inneren der Städte ist Lagerarchitektur. Die Stadt also wird zum Lager, aus dem man jederzeit ausmarschieren kann und in das man wieder zurückkehrt. Das Lager verheißt Aufbruch unter dem Impetus des explosiven Zertrampelns mit dem Marschieren. Die Belagerung, also das, was von den Lagern ausgeht, wird in das Innere der Städte selbst getragen.
Erhellende Sätze aus Klaus Heinrichs Dahlemmer Vorlesungen. Karl Friedrich Hinkel, Albert Speer, eine architektonische Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus. Erschienen im Arch Plus Verlag in Kooperation mit dem Stromfeld Verlag. Aachen und Frankfurt, 224 Seiten mit 443 Abbildungen, kosten 35 Euro. Sie hörten einen Beitrag von Klaus Englert. Von der kulturellen Verhandlung über Architektur und Macht nun zur kulturellen Verhandlung über gesund und krank. Keine Differenz ohne diskursive Bearbeitung. Literatur und Krankheit werden seit jeher aufeinander bezogen. Die Literatur selbst wurde häufig als Krankheit verdächtigt, die einer Flucht aus der Wirklichkeit diene. Gleichzeitig war die Literatur mit dem Aufkommen des Romans immer daran interessiert, von Krankheit zu erzählen. Als Meilensteine in der Literaturgeschichte sind hier Thomas Manns Zauberberg oder auch sein Dr. Faustus mit dem an Syphilis erkrankten Komponisten zu nennen. In zeitgenössischen Romanen überwiegt dagegen die Auseinandersetzung mit Krebs und mit dem Sterben sowie der Umgang mit psychischen Störungen. Einen methodisch neuen Bezug der Literaturwissenschaft zum Thema stellt der Band Krank geschrieben vor, herausgegeben von Rudolf Käser und Beate Schappach. Unsere Mitarbeiterin Heidemarie Schumacher hat das Buch gelesen.
Im Titel Krank geschrieben scheint auf, was der Sammelband zu zeigen versucht. Es sind Autoren und Autorinnen in bestimmten historischen, damit auch medizinhistorischen Kontexten, die ihren Protagonisten Krankheit zuschreiben. Literatur schreibe mit am Verhältnis von Krankheit und Gesundheit, wobei sich, so der Schweizer Germanist Rudolf Käser, die Untersuchung der zugeschriebenen Symptome nicht auf die Hochliteratur beschränken könne. Im kulturellen Kontext müssen notwendig auch Populärmedien oder die Metaphorik der Medizin in die Analyse einbezogen werden. Hervorgegangen aus dem interdisziplinären Zürcher Arbeitskreis Literature, Medicine, Gender versammelt der Band 17 Beiträge, von denen einige hier vorgestellt werden sollen. In 3 Aufsätzen werden Frauen als Objekte ihrer Umwelt respektive der Medizin und damit als Pathologisierte thematisiert. In Susanne Balmers Beitrag zu literarischen Weiblichkeitsentwürfen im 19. Jahrhundert wird anhand von Romanen von Therese Huber, Johanna Schopenhauer, Gabriele Reuter und Hedwig Dohm gezeigt, dass Krankheitsschübe der Protagonistin wie Bluthusten, Krämpfe, Hysterie und Melancholie von den frühen Autorinnen jeweils an verhinderte Entwicklungsmöglichkeiten der Heldin gebunden werden. Im Subtext findet sich die Kritik am Sozialsystem und an der zeitgenössischen Medizin, die der Frau einen Sonderstatus in Bezug auf Krankheitsanfälligkeit zuschreibt und sie von einem eigenständigen gesellschaftlichen Leben ausschließt. Rahel Laibachers Beitrag zeigt, wie im frühen 19. Jahrhundert dem Lesen, speziell dem Lesen von Romanen, eine gesundheitsgefährdende Wirkung nachgesagt wird, so zum Beispiel durch den Göttinger Arzt Friedrich Benjamin Osiander.
Nichts wirkt in den Jahren der lebhaftesten Einbildungskraft auf Kopf und Herz eines jungen Frauenzimmers so nachteilig als die an sich verderbliche Romanlektüre. Schlüpfrige Romane erwecken bei ihnen die noch schlafenden Zeugungstriebe.
Romane machen krank, so die verbreitete medizinische und pädagogische These, weil sie den Realitätsbezug schwächen, sexuelles Begehren wecken und darüber hinaus nicht selten zum Lesen als Sucht führen. Wieder sind es Mädchen und Frauen, die als anfällig für die Suchterkrankung klassifiziert werden, während den Männern aufgrund ihrer Verankerung in der Wirklichkeit und ihrer kräftigeren Konstitution das Lesen weniger oder gar keinen Schaden zufüge. Virginia Pintos Beitrag führt in die Gegenwart und kann anhand der gewählten Erzählperspektiven bei Elfriede Jelinek oder Gabriele Reuter zeigen, dass die Erzählinstanz, so zum Beispiel in Jelineks Roman Die Klavierspielerin, die Heldin so unausweichlich krank wie nur möglich darstellt. Beide Autorinnen machten ihre Heldinnen doppelt zum Opfer. Einmal zum Opfer ihres Umfelds, zum anderen zum Opfer der Erzählinstanz, die sie abschätzig und unbarmherzig pathologisierten. Es ist hier nicht der Text, sondern nur der Leser, der sich der Heldinnen erbarmen kann. Eine neue Sicht auf Jakob Michael Reinhold Lenz' Komödie Der Hofmeister ist im Beitrag von Rudolf Käser zu entnehmen. Die Selbstkastration des Hofmeisters wird nicht länger, wie seinerzeit noch von Walter Jens, als Selbstbestrafung aus Schuldgefühl gegenüber dem verlassenen, inzwischen zur Mutter gewordenen Gustchen, sondern als Vorbereitung auf die Kastratenehe gelesen.
Im Folgenden soll die These vertreten werden, dass Läufer seine Zeugungsunfähigkeit erkennt, diese stillschweigend als Folge der Onanie auffasst und aufgrund einer medizinischen Selbstdiagnose die Kastration als therapeutische und präventive Maßnahme an sich vollzieht. Die Erhärtung dieser These setzte eine Lektüre voraus, die Lenz' literarischen Text mit Texten des damaligen medizinischen Onanie-Diskurses in Verbindung bringt.
Käser verweist auf textuelle Bezüge im Drama, die den Hofmeister als Vater von Gustchens Kind ausschließen, sowie auf die seltsame Konstruktion einer neuen Liebesbeziehung nach der Selbstkastration. Mit diesem Akt bereitet Läufer die Kastratenehe mit Liese vor. Die Kastratenehe war, wie Käser zeigt, im historischen Kontext der Zeit als kirchenjuristisches Thema virulent und muss in engem Zusammenhang mit dem Lenzschen Schaffen gesehen werden. Die Rhetorik der Seuche im Hinblick auf AIDS wird eindrucksvoll im Beitrag von Marco Pulver dargestellt. Pressebeispiele zeigen die mit Seuche einhergehende diffuse Bedrohungssemantik, wenn die Bild-Zeitung 1986 titelt »Vorsicht, Geldscheine mit AIDS verseucht« oder der Spiegel 1983 unter ein Foto aus einem schwulen Club die Bildunterschrift »Westberliner Homoszene durch Seuchungsgrad erhöht« setzt. Schwule Männer wurden, so Pulver, schon lange vor dem Beginn des Redens über eine neue Seuche als eigenartige und gefährliche Spezies mystifiziert. Er kommt zu dem Ergebnis, dass mit der Schaffung einer Rhetorik der Homosexualität seit dem Ende des 19. Jahrhunderts die Bedingungen für den Anschluss an einen solchen Diskurs gegeben waren,
insofern diese Rhetorik der Homosexualität insbesondere Aspekte von Krankheit, Kriminalität, Monstrosität und Brutalität, ja sogar kulturellen Verfalls enthält und vor allem eben auch das Motiv der Tarnung, das Verstecken der wahren Natur mit beinhaltet. Damit wurde angeschlossen an historische Legenden, die sich um die Figur des Seuchenträgers ranken, die nun wiederum für die Diskursivierung epidemischer Krankheit eine gewichtige Rolle spielt.
Mit krank geschrieben haben die Herausgeber ein Band vorgelebt, der nicht nur für Literaturwissenschaftler von Interesse ist. Seine Beiträge können den Blick schärfen für die kulturell determinierten Oppositionen von krank oder verseucht versus gesund sowie weiblich versus männlich in Literatur, Medizin und Psychiatrie.
Weiß Heidemarie Schumacher. Sie besprach das von Rudolf Käser und Beate Schappach herausgegebene Buch »Krank geschrieben, Gesundheit und Krankheit im Diskursfeld von Literatur, Geschlecht und Medizin«. Erschienen im Transkriptverlag Bielefeld, 425 Seiten, 32,99 €. Und am Ende des Büchermarkts folgen noch Nachrichten aus dem literarischen Leben. Auf der gestern gestarteten Lit Cologne wurden bei der Gala-Eröffnung gleich Preise vergeben, und zwar für die besten Hörbücher im Jugend-, Kinder- und im Erwachsenenbereich. Mit dem Du da für das beste Kinderhörbuch wurden Petra Feldhoff und Ulla Illerhaus für die Einrichtung der unendlichen Geschichte geehrt. Und Sophie Reuss und Lars Eidinger wurden für das Einlesen von Alina Bronskis Roman Baba Dunyas letzte Liebe und David Foster Wallace Essay Der Planet Trillafon ausgezeichnet. Und damit geht der Büchermarkt für heute zu Ende. Ich darf Sie noch auf unsere Sendung Lesezeit hier im Deutschlandfunk hinweisen. Heute Abend ab 20.30 Uhr können Sie doch den Berliner Lyriker Tom Schulz hören, der neue Gedichte vorliest. Und jetzt gleich nach den Nachrichten informieren Sie die Kollegen von Forschung aktuell über Neues aus Wissenschaft und Technik. Unter anderem das Thema Krankheit fortsetzend über die Entstehung von Knochenkrebs bei Kindern. Mit diesen Hinweisen endet der Büchermarkt für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Hubert Winkels. Thank you.
Deutschlandfunk.